Das 19. Kapitel. Vielerlei Schulzes. In München hatte Dr. Hagedorn volle 6 Stunden Aufenthalt. Er gab seinen Vulkanfieberkoffer am Handgepäckschalter ab. Dann ging er über den Stachus, die Kaufinger Straße entlang, bog links ein und nahm gegenüber der Theatiner Kirche Aufstellung. Damit begann jeder seiner Münchner Besuche. Er liebte diese Kirchenfassade seit der Studentenzeit. Heute stand er hier wie die Kuh vorm neuen Tor. Er dachte immerzu an Hilde, an Eduard natürlich auch. Das Bild der Kirche drang nur bis zur Netzhaut. Er steckte die Hände in den abgeschabten Mantel, lief in die Stadt zurück, saß, ehe er sich dessen versah, in einem Münchner Postamt und blätterte im Berliner Adressbuch. Er studierte die Rubrik Schulze. Neben ihm lagen Notizblock und Bleistift. Einen Werbefachmann Eduard Schulze gab es nicht. Vielleicht hatte sich Eduard als Kaufmann eingetragen? Hagedorn schrieb sich die einschlägigen Adressen auf. Was Hildegard anbetraf, war der Fall noch schwieriger. Welchen Vornamen hatte um alles in der Welt sein künftiger Schwiegervater? Und welchen Beruf? Man konnte doch unmöglich zu allen in Berlin wohnhaften Schulzes laufen und fragen, haben Sie erstens eine Tochter und ist diese zweitens meine Braut? Das war ja eine Lebensaufgabe. Später sah sich Hagedorn ein Filmlustspiel an. So oft er lachte, ärgerte er sich. Glücklicherweise bot der Film nur wenige Möglichkeiten zum Lachen. Sonst wäre der junge Mann bestimmt innerlich mit sich zerfallen. Anschließend aß er in einem Bräu Rostwürstchen mit Kraut. Dann begab er sich zum Bahnhof zurück und hockte, Paulaner trinkend, im Wartesaal. Er war entschlossen, kühne Einfälle für künftige Reklamefeldzüge zu finden. Es fiel ihm aber auch nicht das Mindeste ein. Immerzu dachte er an Hilde. Wenn er sie nun nicht fand und wenn sie nichts mehr von sich hören ließ, was dann? Der Zug war nur schwach besetzt. Fritz hatte ein Abteil für sich allein. Bis Landshut lief er in dem Coupé wie in einem Käfig hin und her. Dann legte er sich lang, schlief sofort ein und träumte wilde Sachen. Einer der Träume spielte auf dem Berliner Einwohnermeldeamt. An den Türen standen, alphabetisch geordnet, alle möglichen Familiennamen. Vor dem Türschild Schnabel bis Schütze machte Hagedorn Halt, klopfte an und trat ein. Hinter der Barriere saß der Schneemann Kasimir. Er trug einen Schupohelm und fragte, »Sie wünschen?« Hierbei strich er sich den Schnurrbart und sah überhaupt sehr streng aus. »Haben Sie die Schulzes unter sich?« fragte Fritz. Kasimir sagte, »Alle Schulzen.« »Wie kommen Sie zu diesem Plural?« fragte Fritz. »Verfügung des Präsidiums«, meinte Kasimir barsch. »Verzeihung«, sagte Fritz. »Ich suche ein Fräulein Hildegard Schulze. Wenn sie lacht, kriegt sie ein Grübchen. Nicht zwei wie andere Mädchen. Und in ihren Pupillen hat sie goldene Pünktchen.« Kasimir blätterte umständlich in etlichen Karteikästen. Dann nickte er. »Die gibt's. Sie hat früher auf dem Funkturm gewohnt. Dann hat sie sich nach den Alpen abgemeldet.« »Sie muss aber wieder in Berlin sein«, behauptete Fritz. »Dem Funkturm ist davon nichts bekannt«, sagte der Schneemann. »Sie scheint überhaupt nicht zu wohnen.« »Vielleicht ist sie abgegeben worden. Folgen Sie mir unauffällig.« Sie stiegen in den Keller. Hier standen in langen Reihen viele Schränke. Kasimir schloss einen nach dem anderen auf. In jedem Schrank waren 4 Fächer. Und in jedem Fach stand ein Mensch. Das waren die Leute, die polizeilich nicht gemeldet waren, und andere, die total vergessen hatten, wo sie wohnten. Und schließlich Kinder, die nicht mehr wussten, wie sie hießen. »Das ist ja allerhand«, meinte Hagedorn erschrocken. Die Erwachsenen standen verärgert oder auch versonnen in ihren Fächern. Die Kinder weinten. Es war ein ausgesprochen trauriger Anblick. In einem Fach stand ein alter Gelehrter, ein Historiker übrigens, Der hielt sich für einen vergessenen Regenschirm und verlangte von Kasimir, man solle ihn endlich zumachen. Er hatte die Arme ausgebreitet und die Beine gespreizt. Und er sagte fortwährend, »Es regnet doch gar nicht mehr.« Fritz schlug die Tür zu. Sie hatten schon in fast alle Schränke geguckt, aber Hildegard hatten sie noch immer nicht gefunden. Fritz hielt plötzlich die Hand hinters Ohr. »Im letzten Schrank heult ein Fräulein.« Der Schneemann schloss die Tür auf. In der äußersten Ecke, mit dem Rücken zum Beschauer, stand ein junges Mädchen und weinte heftig. Hagedorn stieß einen Freudenschrei aus. Dann sagte er gerührt, »Herr Schneepo, das ist sie.« »Sie steht verkehrt«, knurrte Kasimir. »Ich sehe kein Grübchen.«
»Hilde«, rief Fritz, »schau uns bitte an, sonst musst du hier bleiben.«
Hilde drehte sich um. Das kleine, hübsche Gesicht war total verheult. »Ich sehe kein Grübchen«, sagte der Schneemann. »Ich schließe wieder zu.«
»Hildchen«, rief Fritz, »lach doch mal. Der Onkel will nicht glauben, dass du ein Grübchen hast. Tanze ihm den sterbenden Schwan vor. Stehen Sie auf, teuerste Gräfin. Morgen versetzen wir deinen Ring und fahren für 2000 Mark Achterbahn. Aber lache, lache!«
Es war vergebens. Hilde erkannte ihn nicht. Sie lächelte nicht und lachte nicht. Sie stand in der Ecke und weinte. Kasimir steckte den Schlüssel ins Türschloss. Fritz fiel ihm in den Arm. Der Schneemann packte den jungen Mann am Schopf und schüttelte ihn. »Unterlassen Sie das!« rief Hagedorn wütend.
»Na, na, na«, sagte jemand. »Kommen Sie zu sich!«
Vor ihm stand der Zugschaffner.
»Bitte die Fahrkarten!«
Und draußen dämmerte der Tag. Am Morgen klingelte es bei Frau Hagedorn in der Mommsenstraße. Die alte Dame öffnete. Draußen stand Karlchen, der Lehrling des Fleischermeisters Kuchenbuch. »Hallo«, sagte sie, »telefoniert mein Sohn schon wieder?« Karlchen schüttelte den Kopf. »Einen schönen Gruß von meinem Meister, und heute wäre die Überraschung noch größer als vorgestern, und Sie sollen bitte nicht erschrecken, Sie bekommen Besuch.«
»Besuch?« meinte die alte Dame. »Über Besuch erschrickt man nicht. Wer kommt denn?«
Von der Treppe her rief es, »Zum Kuckuck! Kuckuck!« Mutter Hagedorn schlug die Hände überm Kopfe zusammen. Sie lief ins Treppenhaus und blickte um die Ecke. Eine Etage tiefer saß ihr Junge auf den Stufen und nickte ihr zu.
»Da hört sich doch alles auf«, sagte sie. »Was willst du denn in Berlin, du Lausejunge? Du gehörst doch nach Burgbeuren. Steh auf, Fritz, die Stufen sind zu kalt.«
»Muss ich gleich wieder zurückfahren?«, fragte er. »Oder kriege ich erst eine Tasse Kaffee?«
»Marsch in die gute Stube«, befahl sie.
Er kam langsam herauf und schlich mit seinem Koffer an ihr vorbei, als habe er Angst. Karlchen lachte naiv und verzog sich. Mutter und Sohn spazierten Arm in Arm in die Wohnung. Während sie frühstückten, berichtete Fritz ausführlich von den Ereignissen des Vortags. Dann las er die beiden Abschiedsbriefe vor.
»Da stimmt etwas nicht, mein armer Junge«, meinte die Mutter tiefsinnig. »Du bist mit deiner Vertrauensseligkeit wieder einmal hineingefallen. Wollen wir wetten?«
»Nein«, erwiderte er.
»Du bildest dir immer ein, man merkte auf den ersten Blick, ob an einem Menschen etwas dran ist oder nicht«, sagte sie. »Wenn du recht hättest, müsste die Welt ein bisschen anders aussehen. Wenn alle ehrlichen Leute ehrlich ausschauten und alle Strolche wie Strolche, dann könnten wir lachen. Die schöne Reise haben sie dir verdorben. Am nächsten Ersten musst du ins Büro. Eine Woche zu früh bist du abgereist. Man könnte mit dem Fuß aufstampfen.«
»Aber gerade deswegen hat sich Eduard wahrscheinlich nicht von mir verabschiedet«, rief er. »Er fürchtete, ich käme mit, und er wollte, ich solle in Burgbeuren bleiben. Er dachte doch nicht, dass ich erführe, wie abscheulich man ihn behandelt hat.«
»Dann konnte er dir wenigstens seine Berliner Adresse dazu schreiben«, sagte die Mutter. »Ein Mann mit Herzensbildung hätte das getan. Da kannst du reden, was du willst.« »Und warum hat sich das Fräulein nicht von dir verabschiedet? Und warum hat sie denn keine Adresse angegeben? Von einem Mädchen, das du heiraten willst, können wir das verlangen. Alles, was recht ist.«
»Du kennst die zwei nicht«, entgegnete er. »Sonst würdest du das alles ebenso wenig verstehen wie ich?«
»Man kann sich in den Menschen täuschen.
aber so sehr in ihnen täuschen, das kann man nicht.«
»Und was wird nun?« fragte sie. »Was wirst du tun?«
Er stand auf, nahm Hut und Mantel und sagte, »Die beiden suchen.« Sie schaute ihm vom Fenster aus nach. Er ging über die Straße. »Er geht krumm«, dachte sie. »Wenn er krumm geht, ist er traurig.« Während der nächsten 5 Stunden hatte Dr. Hagedorn anstrengenden Dienst. Er besuchte Leute, die Eduard Schulze hießen. Es war eine vollkommen blödsinnige Beschäftigung. So oft der Familienvorstand selber öffnete, mochte es noch angehen. Dann wusste Fritz wenigstens sofort, dass er wieder umkehren konnte. Er brauchte nur zu fragen, ob etwa eine Tochter namens Hildegard vorhanden sei. Wenn aber eine Frau Schulze auf der Bildfläche erschien, war die Sache zum Auswachsen. Man konnte schließlich nicht einfach fragen, war Ihr Herr Gemahl bis gestern in Bruckbeuren? Haben Sie eine Tochter? Ja. Heißt sie Hilde? Nein. Guten Tag. Er versuchte es auf jede Weise. Trotzdem hatte er den Eindruck, überall für verrückt gehalten zu werden. Besonders schlimm war es in der Prager Straße und auf der Masurenallee. In der Prager Straße rief die dortige Frau Schulze empört, »Also in Bruckbeuren war der Lump. Biermachter weiß, er käme aus Magdeburg. Hatte er ein Frauenzimmer mit? Eine dicke Rotblonde?« »Nein«, sagte Fritz, »es war ja gar nicht Ihr Mann. Sie tun ihm Unrecht. Und wieso kommen Sie dann hierher?« »Nein, nein, mein Lieber, Sie bleiben hübsch hier und warten, bis mein Eduard nach Hause kommt. Dem werde ich helfen.« Hagedorn musste sich mit aller Kraft losreißen. Er floh. Sie schimpfte hinter ihm her, dass das Treppenhaus wackelte. Ja, und bei den Schulzes auf der Masurenallee existierte eine Tochter, die Hildegard hieß. Sie war zwar nicht zu Hause, aber der Vater war da. Er bat Fritz in den Salon. »Sie kennen meine Tochter?« fragte der Mann. »Ich weiß nicht recht«, sagte Fritz verlegen. »Vielleicht ist sie's. Vielleicht ist sie's nicht. Haben Sie zufällig eine Fotografie der jungen Dame zur Hand?« Herr Schulze lachte bedrohlich. »Ich will nicht hoffen, dass Sie meine Tochter nur im Dunkeln zu treffen pflegen.« »Ach, keineswegs«, erklärte Fritz. »Ich möchte nur feststellen, ob Ihr Fräulein Tochter und meine Hilde identisch sind.«
»Ihre Absichten sind doch ernst«, fragte Herr Schulze streng.
Der junge Mann nickte. »Das freut mich«, sagte der Vater.
»Haben Sie ein gutes Einkommen? Trinken Sie?«
»Nein«, meinte Fritz. »Das heißt, ich bin kein Trinker. Das Gehalt ist anständig. Bitte zeigen Sie mir eine Fotografie.«
Herr Schulze stand auf. »Nehmen Sie mir es nicht übel, aber ich glaube, Sie haben einen Stich.«
Er trat zum Klavier, nahm ein Bild herunter und sagte, »Da!« Hagedorn erblickte ein mageres, hässliches Fräulein. Es war eine Aufnahme von einem Kostümfest. Hilde Schulze war als Pierrot verkleidet und lächelte neckisch. Dass sie schielte, konnte am Fotografen liegen. Aber dass sie krumme Beine hatte, war nicht seine Schuld. »Allmächtiger«, flüsterte er, »hier liegt ein Irrtum vor. Verzeihen Sie die Störung.« Er stürzte in den Korridor, geriet statt auf die Treppe in ein Schlafzimmer, machte kehrt, sah Herrn Schulze wie einen rächenden Engel nahen, öffnete glücklicherweise die richtige Tür und raste die Treppe hinunter. Nach diesem Erlebnis fuhr er mit der Straßenbahn heim. 23 Schulzes hatte er absolviert. Er hatte noch gut 5 Tage zu tun. Seine Mutter kam ihm aufgeregt entgegen. »Was glaubst du, wer hier war?« Er wurde lebendig. »Hilde?« fragte er. »Oder Eduard?« »Ach, wo?« entgegnete sie. »Ich gehe schlafen«, meinte er müde. »Spätestens in 3 Tagen nehme ich einen Detektiv.« »Tu das, mein Junge. Aber heute Abend gehen wir aus. Wir sind eingeladen. Ich habe dir ein bildschönes Oberhemd besorgt und eine Krawatte, blau und rot gestreift.«
»Vielen Dank«, sagte er und sank auf einen Stuhl.
»Wo sind wir denn eingeladen?« Sie fasste seine Hand. »Bei Geheimrat Tobler.« Er zuckte zusammen. »Ist das nicht großartig?« fragte sie eifrig. »Denke dir an. Es klingelte 3-mal. Ich gehe hinaus. Wer steht draußen? Ein Chauffeur in Livree. Er fragt, wann du aus Bruckbeuren zurückkämst. Mein Sohn ist schon da, sage ich. Er kam heute früh an. Er verbeugt sich und sagt, Geheimrat Tobler bittet Sie und Ihren Herrn Sohn, heute Abend seine Gäste zu sein. Es handelt sich um ein einfaches Abendbrot. Der Herr Geheimrat möchte seine neuen Mitarbeiter kennenlernen. Dann druckste er ein bisschen herum. Endlich meinte er, kommen Sie bitte nicht in großer Toilette. Der Geheimrat mag das nicht besonders. Ist Ihnen 8 Uhr abends recht? Ein reizender Mensch. Er wollte uns im Auto abholen. Ich habe aber gesagt, wir führen lieber mit der Straßenbahn. Die 176 und die 76 halten ja ganz in der Nähe. Und große Toiletten, habe ich gesagt, hätten wir sowieso nicht. Da brauchten Sie keine Bange zu haben. Sie sah ihren Sohn erwartungsvoll an.
Da müssen wir ja wohl hingehen, meinte er.
Frau Hagedorn traute ihren Ohren nicht. »Deinen Kummer in allen Ehren, mein Junge«, sagte sie dann, »aber du solltest dich wirklich ein bisschen zusammennehmen.« Sie fuhr ihm sanft übers Haar. »Kopf hoch, Fritz. Heute gehen wir zu Toblers. Ich finde es sehr aufmerksam von dem Mann. Eigentlich hat er es doch gar nicht nötig, wie? Ein Multimillionär, der einen Konzern besitzt. Sicher hat er 1000 Angestellte. Wenn der mit allen Angestellten Abendbrot essen wollte...« Es ist schließlich eine Ehre. Heute erledigen wir das Geschäftliche. Ich ziehe das Schwarzseidene an. Eine alte Frau braucht nicht modern herumzulaufen. Wenn ich ihm nicht fein genug bin, kann ich ihm auch nicht helfen.
Natürlich, Muttchen, sagte er.
Siehst du wohl, meinte sie. Zerbrich dir wegen deiner 2 Schulzes nicht den Kopf, mein Junge. Morgen ist auch noch ein Tag. Er lächelte bekümmert.
»Und was für ein Tag«, sagte er.
Dann ging er aus dem Zimmer.